ARD.
Es gibt 2, 3, 4 Frauen in der Branche, die ich wirklich gar nicht ertrage. Das ist so, weil sie einfach unfair sind. Egal, und das meine ich so, wie ich es sage, egal, was passiert ist, wenn eine von diesen 3 Frauen trotzdem nach Hilfe fragt, wegen irgendwas, dann knirsche ich mit den Zähnen und ich kriege Sodbrennen aus der Hölle, aber ich helfe trotzdem, weil ich diese Person sein will.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Jeden zweiten Mittwoch verbringe ich hier so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Heute ist Tara Louise Wittwer zu Gast. Tara ist Autorin von mittlerweile 4 Büchern. Sie schreibt eine wöchentliche Spiegelkolumne und erreicht hunderttausende Fans und Follower mit ihren Videos über Feminismus und toxische Männlichkeit. Mit hochgezogenen Augenbrauen und gerne auch mal süffisantem Grinsen reagiert sie drauf, was manche Männer auf TikTok und Insta so von sich geben. Und dabei ist sie sehr gut darin, frauenfeindliche Verhaltensmuster aufzudecken. Ich glaube, Tara ist auch deshalb so erfolgreich, weil sie es schafft, Dinge auf den Punkt zu bringen, die viele Leute zwar beobachten, aber selbst nie so gut formulieren könnten. Und das macht sie mit Witz, Schnelligkeit und ohne, dass man groß Vorwissen braucht. Wir haben über die Vor- und Nachteile von so viel Reichweite gesprochen und darüber, wie Tara an sich gearbeitet hat, um Eigenschaften oder Verhaltensweisen loszuwerden, die sie an sich selbst nicht mochte. Es ging viel um Wut, um Frauen, die andere Frauen runtermachen, darum, wann man einer Entschuldigung glauben kann und wieso Tara einmal das schlechteste Zeugnis ihres Jahrgangs haben wollte und das auch geschafft hat. Das alles haben wir an einem sehr besonderen Ort besprochen, aber das hört ihr gleich. Hier kommt eine gute Stunde mit Tara Louise Wittwer. Hallo.
Hallo.
Tara, wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade aus London.
Du bist gerade mit deinem Koffer hier reingerollt ins Katzencafé.
Ja. Dafür komme ich auch aus London mal eben vorbei.
Mhm. Jetlag.
Ja. Nee, Zuglag.
Ja, okay.
Ja, ich habe ganz doll Flugangst und ich nehme immer den Zug, wenn es geht.
Wie lange ist man unterwegs von London nach Berlin?
Ich bin gestern losgefahren, habe dann eine Nacht in Köln geschlafen, um das so ein bisschen aufzuteilen, aber sonst so 10, 11 Stunden.
Mhm. Ich habe im Vorfeld gedacht, boah, Tara, die hat jetzt so viele Interviews zuletzt gegeben oder war auch so viel irgendwie in irgendwelchen Sendungen. Wie machen wir es ihr ein bisschen bequemer oder vielleicht auch besonders? Und so kamen wir auf dieses Katzencafé.
Ja, sehr schön.
Und ich hoffe, das geht auf. Hier sind,
ja.
Vielleicht können wir mal kurz beschreiben, für alle, die es nicht sehen, wie es hier aussieht.
Katzig. Sieht hier sehr, sehr katzig aus. Es ist, guck mal, genau, jetzt kommt hier eine. Hallo.
Sie interessiert sich mehr für deinen Koffer.
Ja, sniff, sniff. Das muss auch sein. Aber das ist eine ganz liebe. Die sieht aus wie Garfield, nur ohne Lasagne. Aber auch eine sehr hübsche. Rote Katzen sollen ja so ein bisschen crazy sein.
Mhm.
Ich hatte leider noch nicht das Glück, eine zu haben. Aber wenn es um... Guck mal, sagt gerade mein Manager hallo.
Ich habe auch neulich erst gelernt, dass rothaarige Katzen in den allermeisten Fällen männlich sind. Ich dachte, echt? Das verteilt sich 50-50, ja. Aber ich habe hier gerade auch mit Andrea vom Café schon drüber gesprochen, die sagt, das stimmt. Es gibt wenig weibliche rothaarige Katzen.
Deswegen habe ich wahrscheinlich keine.
Ja, und ich bin ganz erleichtert, dass es nicht auch auf Menschen zutrifft. Sonst hätte ich ein Problem. Also, ich hoffe sehr für euch, dass ihr keine Katzenallergie habt, denn sonst könnte diese Folge hier vielleicht Juckreiz oder Niesen bei euch auslösen. Tara und ich sitzen an einem kleinen runden Tisch in der Ecke von Pipis Katzencafé in Berlin-Neukölln. Hier teilt man sich den Gastraum mit Skadi, Jilvi und Odin. 3 Katzen, die zwischen und gerne auch mal auf den Stühlen rumwuseln, während wir hier Cappuccino und Apfelschorle trinken. Alles in diesem Laden folgt dem Katzenmotto. Es gibt Sitzbezüge mit Katzenmuster, Katzenbilder an den Wänden und, wie könnte es anders sein, ein großes Katerfrühstück auf der Speisekarte. Hinter mir steht ein Kratzbaum und daneben hängt ein Schild mit dem Spruch: Ein Haus ohne Katze ist nur ein Haus. Tara hat zu Hause auch 2 Katzen. Sie liebt die Tiere, hat man ja gerade direkt gemerkt. Und deshalb dachte ich, das wäre doch vielleicht eine gute Idee, um sie nach ihrer langen Reise in eine irgendwie gemütliche Interviewstimmung zu bringen. Mal schauen, ob dieser Plan aufgeht. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung gemerkt, dass wir nur 1,5 Stunden voneinander aufgewachsen sind.
Echt?
Mit dem Auto. Du in Brüggen am Niederrhein und ich in Borken im Münsterland. Das heißt, wir haben, glaube ich, es könnte sein, dass da so ein paar Gemeinsamkeiten gibt im Erleben. Wie ist das, wenn deine Kindheit verfilmt würde? Was wäre eine Szene, die da unbedingt rein müsste?
Wir waren das letzte Haus in der Sackgasse, im Platanenweg. Und oh, ich habe das Haus so geliebt. Das war so ein besonderes Haus irgendwie. Und ich habe jetzt letztens mal auf Google Maps geguckt und das letzte Haus und dahinter nur Felder und Wälder. Ist jetzt alles zugebaut tatsächlich. Mhm. Das gibt es gar nicht mehr. Und ich glaube, das wäre gefilmt im Sepia-Filter, wie ich auf dem Maisfeld rumrenne, mit dreckigen Füßen und schreie, weil ich durchs Maisfeld sprinte und so ein riesen Insekt vor mir sitzt. Und ich Insekten immer schon ein bisschen gruselig fand und dann rückwärts wieder rausgerannt bin. Und wir lagen immer auf der Garage. Ich war eine lange Zeit im Krankenhaus als Kind. Und als Überraschung hat Papa dann damals aufs Garagentor ein Moorhuhn gemalt.
Von dem Computerspiel damals. Oh Gott, stimmt.
Ja, richtig geil, Moorhuhn.
Ja.
Und auf dieser Garage, diesem Garagenflachdach, lag ich dann abends und hab dann immer so Sterne geguckt und so. Es war richtig toll. Ich hab's geliebt.
Und warum warst du so lange im Krankenhaus?
Weil ich so eine Krankheit hatte. So 3-4 Monate.
Mhm.
Und ja, da war ich erstmal ein bisschen out of order. Und dann war wieder besser und dann, komischerweise, das ist eine ganz seltene Krankheit und die wurde die ganze Zeit fehldiagnostiziert als Katzenallergie.
Wirklich?
Ja, und wir hatten keine Katzen.
Aha, aber du hattest diese Symptome, oder wie?
Ich hatte ganz andere Symptome, aber die wussten halt nicht, was es ist.
Mhm.
Und haben dann gesagt, ja, vielleicht ist es ja eine Katzenallergie und dann haben wir gesagt, wir haben keine Katze. Und gesagt, ja, vielleicht ja trotzdem.
Mhm.
Danach hatten wir dann eine Katze.
Oh Gott, und dann ist man da als krankes oder Kind oder irgendwie mit Beschwerden und Symptomen und keiner kann einem erstmal helfen.
Ja.
Das
total.
Ist ja furchtbar.
Ja, ja, das hat auch ewig gedauert, bis dann überhaupt irgendwie auf irgendwas gekommen ist. Aber ja, ich hatte eine Katzenallergie ohne Katzen.
Mhm.
Und wie es ja gerade beweist, ich habe keine Katzenallergie.
Mhm. Eine weitere Gemeinsamkeit, die mir aufgefallen ist, ist, dass wir, glaube ich, beide ungewöhnlich viel Zeit im Internet verbracht haben in dieser Jugend in NRW. Warum war das Internet für dich so wichtig als Teenager?
Also im Brüggen selber, ich habe es da geliebt, aber meine Eltern haben sich dann scheiden lassen, als ich 13 war. Und dann sind wir umgezogen ins Sauerland, Hochsauerland. Mhm. Und das war wirklich so, als ob jemand so die Farbe abgedreht hat. So von diesem Niederrhein und Backsteinhäuser und schon auch wärmere Temperaturen, sage ich mal.
Von Sepia zu Schwarz-Weiß quasi.
Und da war wirklich, aber da war, weiß ich nicht, war immer irgendwie, weil es halt auch viel Täler und viele Berge gibt, haben sich die Wolken drin verhangen. Viel Fachwerk, was schön ist, wenn man mal durchfährt, aber da wohnen will ich nicht. Habe ich aber 10 Jahre und sehr konservative, hochkatholische Gegend. Ich war nicht getauft. Bis heute nicht. Und wenn man nicht ein Sauerländer ist von Natur aus und von Geburt an, dann bist du immer die Zugezogene.
Mhm.
Was für mich okay war.
Weil du wolltest auch, da nicht dazugehören?
Nee, war schon okay. Ich habe auch gesagt, so, ja, ist okay. Macht ihr mal euer Ding und ich mach meins. Aber dementsprechend hatte ich nicht so Anschluss.
Mhm.
Lag unter anderem natürlich auch an mir, dass ich auch nicht wollte. Ich hatte ja Freunde woanders, aber die waren zu weit weg und ja. Meine Mutter war viel früher so in Internetforen, Musikforen, großer Musikfan, ist dann auch so Konzerte gefahren, auch nach England und so. Und ich habe mir das so ein bisschen abgeguckt, glaube ich, und habe halt auch gemerkt, okay, es gibt Leute, die ich mag und das muss nicht immer nur an meiner Schule sein.
Mhm.
Und habe dann im Bravo-Forum Musik Unterkategorie Rock.
Mhm.
Da habe ich dann so gechattet und so. Dann irgendwann kam ICQ. Dann habe ich dann mit den Menschen erst schreiben können, auch auf meiner Schule, um dann zu merken, okay, es gibt doch ein paar Leute, mit denen ich mich ganz gut verstehe.
Also das hast du quasi übers Internet rausgefunden,
ja,
dass die analog vorhandenen Leute auch ganz cool waren.
Ja, schon, weil ich bin, glaube ich, so eine also was heißt, glaube ich, bin nicht offensichtlich, aber ich bin so eine schreibende Person. Mhm. Also ich war ich schon immer. Und Sprachnachrichten, das ist für mich ein Albtraum. Ich habe früher Leute danach kategorisiert, ob sie mit mir matchen oder nicht, von meiner Energie und von meinem Humor her, in welchen StudiVZ-Gruppen sie sind. Mhm. Also ich, oder welche Smiley sie benutzen, habe ich so gemerkt, ah, okay, krass, das und das ist ähnlich wie ich schreibe, viel überschreiben, ja.
Und zurück in die Zeit vor den Sprachnachrichten im Bravo-Forum, hast du jemals Leute getroffen, ja, die du im Internet kennengelernt, ja, hast?
Ja, einmal habe ich, nee, obwohl, doch, öfter. Ich war ein ganz großer The Rasmus-Fan und da habe ich auch so Leute getroffen. Hatte dann zwei Freundinnen auch. Und einmal habe ich einen Typen auch getroffen. Bin dann so extra nach Wiesbaden gefahren. Mhm. Der war auch ganz nett. Der hat mir letztens erst wieder geschrieben. Meinte so, ha, voll cool, meine Frau und ich gucken mal dann Videos und so.
Schön.
So, ja. Ja, also ich hatte eine gute Erfahrung, muss ich sagen.
Das war eine andere Zeit, man konnte ja auch, ja, viel, also Forum oder irgendwelche Chats, ja, man konnte ja kaum rausfinden, wer ist jetzt,
nee,
echt,
also
wie finde ich raus, ob ich mit der Person sicher sein kann und gleichzeitig, nee, mir geht's auch so, ich habe bis heute Freunde aus dieser Zeit, ja, irgendwie die Leute, die ersten Blogs hatten, ja, die mit die engsten Freunde geworden sind, aus, ja, ganz, ja, anderen Teilen von Deutschland.
Ja, und das, es war irgendwie was anderes, meine Mutter hat immer gesagt, du musst natürlich vorsichtig sein und so, mhm, aber ich glaube, das sage ich als pessimistische Person, trotzdem, dass wenn etwas ganz neu ist, und das war das Internet, ja,
ja,
überragt dann doch die Euphorie darüber, mit Menschen zu connecten, anstatt die bösen Gedanken.
Mhm.
Ich glaube, die kamen hinterher,
mhm,
und nicht zuerst. Und was alles hätte passieren können, ist dann auch passiert, aber ich glaube, ein bisschen später.
Wir hatten Glück, wir waren vor der Welle.
Bevor die menschliche Natur rauskam, keine Ahnung.
Ja.
Aber ja.
Aber ich habe da oft drüber nachgedacht, auch mit Bezug auf so Leute, die heute jugendlich auf dem Land sind, weil ich glaube, bevor dem Internet gab es für so viele Menschen eben keinen Ort, wo sie andere Gleichgesinnte gefunden haben, wenn sie irgendwie, ja, auf eine Art anders waren oder Interessen hatten, die nicht absolut so Schulhof-Mainstream waren, mhm, oder so. Und da habe ich das Internet immer als eine große Befreiung empfunden.
Ja, das war für mich einfach auch mein Befreiungsschlag und deswegen war es irgendwie, glaube ich, auch klar, was ich mal machen werde. Für mich war das Internet das Tor zur Welt. Was auch immer. Ich muss kurz mit der Katze spielen.
Ja. Oder so. Hallo.
Nicht beißen. Beißen machen wir nicht. Ich beiß zurück.
Regarde.
Est-ce que tu veux jouer?
Was würdest du denn sagen? Was waren deine Interessen, für die du nicht in der Schule oder im Ort Leute gefunden hast, die sich mit dir austauschen, sondern eher im Internet?
Literatur und Rockmusik. So, das ist jetzt natürlich auch massiv bekloppt von mir, einfach so in den Raum zu stellen, dass andere Leute diese Interessen nicht hatten. Natürlich hatten andere Leute auch diese Interessen, aber das kannst du ja nicht herausfinden, wenn du mit den Leuten nicht redest. Und ich war zu scheu und sowieso die Zugezogene. Mhm. Und ich war auch sicher sehr unsympathisch, weil ich dann auch einfach keinen Bock mehr hatte.
Mhm.
Ich hatte keinen Bock reinzupassen, ich hatte keinen Bock, mir die Mühe zu machen. Meine Welt war ja zusammengebrochen, das war ja richtig so, okay, genau in meiner Pubertät werde ich aus meinem großen Freundeskreis, den ich damals hatte, rausgerissen, plus meine Familie ist zerbrochen, plus ich musste eine Klasse wiederholen, weil ich nach den Osterferien dann auch noch die Schulform gewechselt habe, so nach dem Motto, guck mal, da musst du jetzt hin. Und dann meinte die Schule so, ja, okay, aber nur, wenn sie wiederholt. Und habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Und meine Eltern so, doch. Und ich so, ah, cool. Und ich war wütend auf alle.
Ich stelle mir gerade vor, wie du so mit verschränkten Armen hinten im Klassenzimmer gesessen hast und gesagt hast, mir alles egal hier.
Ich habe mir dann zum Vorsatz gemacht, das Schlechteste, ich wusste sowieso, dass ich dann halt nicht weiterkomme, das schlechteste Zeugnis aller Zeiten zu haben.
Wirklich?
Es hat auch ganz gut geklappt. Ich hatte irgendwie 2 Sechsen, 7 Fünfen.
Wow.
Ja, ich hatte gar keinen Bock. Überhaupt keinen Bock. Aber ich hatte generell auch wenig Bock auf Schule, muss ich sagen. Nicht nachmachen.
Aber hast du sie nach diesem schlechten Zeugnis dann noch durchgebracht? Also hast du dann im nächsten Schuljahr wieder hochgefahren?
Ach so, ja. Ja, ja.
Okay.
Aber zum Beispiel in Deutsch. Meine Deutschlehrerin mochte mich gar nicht. Shout out an dich. Die mochte mich überhaupt nicht. Meine Mutter war auch aus dieser Schule. Und die kam dann zu mir und meinte zu mir, warum kannst du nicht so lieb sein wie deine Mutter? Habe ich gesagt, weil ich keinen Bock habe.
Wow.
So geht's erstmal los.
Ja.
Und ich weiß noch, ich war im Deutschleistungskurs und während der Abiturprüfung habe ich mich dann für, man hat irgendwie 3 Themen zur Auswahl gehabt, ich mich dann für das Schwierigste entschieden, in Anführungszeichen, was so gehasst war von allen. Ich fand es richtig geil. Wolfgang Köppen, Tauben im Gras, gab irgendwie 26 Protagonisten. Und ich fand das einfach richtig geil. Das war endlich mal was mich interessiert hat. Dann hatte ich die beste Abi-Klausur der Stufe. Und diese Note hat dann aber nicht zu meinen mündlichen Leistungen gepasst, weil ich halt einfach auch, im letzten Jahr war ich auch schon wieder nicht da. Ich hatte dann Attestpflicht und so. Ich hatte keinen Bock, das ist ganz schlimm. Ich hatte einfach keinen Bock auf Schule. Ich habe es gehasst. Ich habe es einfach so sehr gehasst, dass ich dann in die Nachprüfung musste.
Weil die Diskrepanz zwischen mündlicher und schriftlicher Note so groß war. Mhm.
Und dann habe ich mir das, und das war auch richtig komisch, dann habe ich es mir aber ausgerechnet, egal welche Note ich in dieser mündlichen Leistung erbracht hätte, es hätte nur einen halben Punkt Unterschied gemacht. Es ging also da wirklich nur so ein bisschen um Schikane zu gucken. Mhm. Guck mal, kann die das überhaupt? Ja, weil ich eine relativ aufmüpfige Person war, habe ich mich dann in diese mündliche Nachprüfung gesetzt und kein Wort gesagt.
Wow. Ja. Eine Performance, Tara.
Ja.
Ich hatte aber sowieso den Eindruck, dass du auch gerade in deinen 20ern, oder du hast doch irgendwo gesagt, du hast dich immer wieder gehäutet. Also, dass du sehr viele Taras durchgespielt hast, sozusagen, oder vielleicht auch durchlebt. Mhm. Wie würdest du das beschreiben? Was für Versionen von dir gab es in deinen 20ern?
Im gesamten Kern war ich immer gleich. Ich habe immer laute, wütende Musik gemocht. Immer gute Literatur und gute Texte. Mich hat immer Poesie mehr berührt als alles andere. Ich habe mich immer für gute kulturelle Dinge interessiert. Immer für Filme, immer für Serien, immer für Bücher, immer für diesen einen Satz, der mich nachhaltig prägt. Das war ich schon immer. Aber alles drumherum habe ich konstruiert und eingerissen und wieder aufgebaut und wieder eingestampft und neu gemacht, um meinen Kern herum. Ich war schon immer auch eher eine melancholischere Person. Ich habe immer so eine ganz kleine Wolke, die folgt mir so. Und ich fühle auch nie so richtig Glück, glaube ich. Was aber nicht so schlimm ist. Also es ist eher so, dass ich mir denke, boah, jetzt bin ich richtig glücklich. Wahrscheinlich. Punkt. Also ich, genau. Und manchmal weine ich auch vor Glück, ganz selten, aber manchmal. Aber es wirkt auch dann so ein bisschen konstruiert, weil ich denke, jetzt muss ja glücklich sein. Mhm. Aber so dieses richtige glücklich und leicht fühlen, ich glaube, das ist ein Relikt aus der Kindheit, was man so nicht haben kann. Ich zerdenke zu viel, bevor ich es nur fühlen kann, glaube ich. Und das war auch schon immer so. Ich bin eher eine melancholischere Person. Aber dieses Aufmüpfige und Laute und vor allem meine Wut habe ich viel, viel, viel besser unter Kontrolle.
Und was ist was, das du ganz bewusst verändert hast?
Ich habe ganz bewusst und auch aktiv daran gearbeitet, dass ich nicht not like the other girls sein will, so ein typisches Pick-me-Girl. Und dass Frauen generell keine Bedrohung sind oder Frauenklicken nicht das sind, wie es die Popkultur geframed hat, so wie Mean Girls. Mhm. Das ist einfach nicht die Wahrheit.
Pick-me-Girl. Dieser Begriff hat sich in den letzten Jahren auf Social Media entwickelt für Frauen, die nicht wie andere Frauen seien, die sich von anderen absetzen wollen und deshalb die Frauen in ihrem Umfeld bewusst oder unbewusst die ganze Zeit abwerten. Meistens mit dem Ziel, dadurch sich selbst aufzuwerten, vor allem gegenüber Männern. Also zum Beispiel, wenn ich zu einem Typen sagen würde, andere Frauen sind immer so zickig, das bin ich nie. Das wäre misogyn, also frauenfeindlich. Und davor sind eben auch Frauen selbst nicht gefeit. Tara zeigt in ihren Videos und Büchern auf, dass Menschen sich oft komplett unbewusst so verhalten. Viele von uns, sowohl Männer als auch Frauen, haben das schon in der Kindheit oder Jugend mitgegeben bekommen und hinterfragen es dann gar nicht mehr.
Ich bin die Art von Frau, die man vermisst.
Ja, sind wir alle. Welche Frau vergisst man schnell? Welchen Mann vergisst man schnell? Welchen Menschen vergisst... Wann hören wir auf, anders als andere Frauen sein zu wollen?
Misogynie, das Musical.
Und woher kam der Impuls dafür? Also du hast das an dir beobachtet, dass du so auf andere Frauen geguckt hast?
Ja, ich denke erstmal auch aus Einsamkeit, weil ich immer nur eine Freundin hatte, wo ich sagte, boah, die ist für immer da und niemand ist für immer da eigentlich. Also klar, es gibt diese Freundschaften. Mhm. Ich habe jetzt auch sehr enge und schon sehr langjährige Freundschaften. Aber trotzdem habe ich immer erwartet, dass eine Person mir alles gibt und das ist einfach nicht fair für die Person und auch nicht gesund für mich, weil sobald diese Person dann auch mal andere Freunde hat, war ich richtig so von Eifersucht zerfressen und dachte so, boah, was ist, wenn die mich mehr, wenn die mich weniger mag, was ist, wenn sie merkt, so krass, ich bin gar nicht so interessant wie andere Leute und so. Und diese Angst habe ich, seitdem ich mich viel mit Selbstwert und so auseinandergesetzt habe, habe ich die nicht mehr. Weil ich weiß jetzt, egal welcher Mensch geht, also freiwillig geht, ist es nicht so schlimm, weil dann, ich kann die Person ja nicht festhalten. Und dann reiche ich ihr vielleicht nicht mehr, aber auch das wird mich nicht irgendwie zerstören in irgendeiner Weise, weil ich habe ja meinen festen Kreis. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich, wenn ich in Konkurrenz denke, immer einsam fühle. Und jetzt, wo ich wirklich mich damit auseinandergesetzt habe, mit meinen eigenen misogynen Aussagen, mit meinen eigenen misogynen Gedankenmustern, mit meinen eigenen internalisierten Ismen, seitdem bin ich eine deutlich bessere Person. Seitdem bin ich, kann ich auch von dem Grund meines Herzens sagen, ich bin dieses sogenannte Girls Girl. Es gibt 2, 3, 4 Frauen in der Branche, die ich wirklich gar nicht ertrage. Das ist so, weil sie einfach unfair sind, auch mir gegenüber. Mhm. Und auch ein paar Sachen gemacht haben, die ich einfach so nicht verzeihen kann.
Wer zum Beispiel?
Nein.
Muss ich einmal fragen.
Ja, natürlich. Es gibt 4. Naja, 3 und ein Mann. Aber trotzdem bei den 3 Frauen, bei dem Typen nicht. Ist mir scheißegal. Mhm. Muss ich leider sagen. Egal. Und das meine ich so, wie ich es sage, egal, was passiert ist, wenn eine von diesen 3 Frauen trotzdem nach Hilfe fragt, wegen irgendwas, sei es beruflich oder privat, dann knirsche ich mit den Zähnen und ich kriege Sodbrennen aus der Hölle, aber ich helfe trotzdem.
Weil du diese Person sein willst.
Weil ich diese Person sein will. Und weil ich denke, ich kann nicht predigen, dass Misogynie und Girls Girl und was auch immer. Und ich denke trotzdem, man darf trotzdem persönliche Probleme mit anderen Personen haben und man darf auch manche Menschen nicht mögen, das darf man trotzdem. Das wäre jetzt Bullshit, dass nur weil ich gegen internalisierte oder nicht internalisierte Misogynie ankämpfe, jetzt jede Frau auf der ganzen Welt mögen muss. Es gibt ja dann auch noch Charakter. Hm. Und natürlich gibt es immer mal Leute, die ich nicht so mag.
Mir ist es immer noch im Kopf, das Bild, das du dafür eben verwendet hast, dieses, dass du außenrum, um deinen inneren Kern, ständig Sachen eingerissen, wieder neu aufgebaut hast. Kann jede das und kann man das mit allen Eigenschaften? Also glaubst du, man kann alles an sich ändern, wenn man was entdeckt hat, wo man sagt, so gefall ich mir nicht, ich möchte anders sein?
Naja, also meine Wut ist ein ständiger Begleiter. Ich werde immer wütend sein. Und ich werde immer aufbrausend sein, weil es einfach, ich glaube, es ist eine Charaktereigenschaft tatsächlich. Ich glaube, dass es keine Verhaltensweise ist bei mir, sondern eine Charaktereigenschaft, weil ich lasse die Wut nicht mehr raus. Ich habe gelernt, sie zu kontrollieren. Ich habe gelernt, wie ich damit umgehe. Ich bin kein Fan davon, Gefühle zu unterdrücken. Aber das ist auch was anderes, wenn man sie lernt. Also ich darf die Wut ja fühlen, aber ich entscheide mich dazu, sie nicht rauszulassen.
Also es kann ja manchmal auch was Gutes sein, Wut rauszulassen. Bei wem? Naja, achso, du meinst, wenn du sie gegen andere...
Ja, ja. Also natürlich kann ich mal an mein Kissen schreien. Klar. Aber erstens will ich meine Wut keinem mehr geben, weil ich denke, es ist auch eine zu große Emotion, die auf anderen dann lastet. Plus, ich denke, keiner ist diese Emotion mehr wert von mir.
Niemand? Mm-mm. Was ist, wenn jemand, der dir ganz nahe steht, dein Mann, dein Vater oder sowas machen, das dich wütend macht?
Dann muss ich da erstmal bei mir selber einchecken und die Wut erstmal kontrollieren. Weil ich bin auch eine Person, wenn ich wütend bin, dann sage ich Sachen.
Okay, ja.
Ganz schnell. Und auch nicht irgendwie Beleidigung, sondern so emotionale Sollbruchstelle.
Da, wo man weiß, das geht jetzt richtig. Weil ich denke gerade natürlich, ich habe mich sehr viel mit politischer Wut auseinandergesetzt. Ne? Warum sind Menschen wütend auf in so gesellschaftspolitischer Hinsicht und so? Und da hatte ich immer das Gefühl, es ist eigentlich auch so ein Marker für, jemand fühlt sich ungerecht behandelt und warum eigentlich? Ja, und dann ist es ja eine wertvolle Emotion,
voll gut.
Weil sie es dir anzeigt.
Ja, so. Super. Ich finde es auch super, dass Frauen wütend sind. Ich bin die Erste, die sagt, mach das. Vor allem von marginalisierten oder marginalisierteren Personen ist die Wut sehr relevant, sehr wichtig und sehr verständlich. Ich habe nur für mich persönlich entschieden, dass ich meine Wut, die zu viel vorhanden ist, ich rede ja von Wut, die nicht gerechtfertigt ist. Natürlich bin ich trotzdem wütend, wenn ich meine TikTok-Sicks mache oder wenn ich meine Bücher schreibe. Aber dann kanalisiere ich die Wut und transformiere sie in etwas, was auch anderen Leuten irgendwie was zurückgibt.
Hey. Gib mir das Gefühl, dass sie sich niemals sicher fühlen darf. Manipulier sie emotional. Sag mal, brennt's? Fährt der Aufzug nicht ganz nach oben oder was ist los? Wie kann man denn solche... Weißt du was? Ich sag nichts mehr, außer ich bleib stabil. In meiner Meinung, dass ich deine Tipps eher instabil visierend finde.
Dementsprechend unterscheide ich da schon zwischen Wut, die mich persönlich irgendwie betrifft und die in mir raufkommt, weil ich jetzt was fühle, oder wenn es um systematische oder systemrelevante Dinge geht, wie zum Beispiel, dass Frauen systematisch immer noch nicht eingestellt werden oder benachteiligt werden und. Da ist Wut natürlich ein sehr hilfreiches Tool, auch es ist ein sehr großes, wirksames Werkzeug. Aber ich unterscheide das zwischen gesellschaftlicher Arbeit und meinem persönlichen Erlebnis mit meinem Ehemann, wenn er mal gemein zu mir ist. Dann muss ich dem nicht die schlimmsten Sachen an den Kopf knallen.
Und einmal zurück zu der Frage von vorhin. Also das war die Frage, kann jeder sein, der er oder sie will? Was ist denn, wenn jetzt uns jemand zuhört, der sagt, boah, ich habe auch eine Eigenschaft, die nervt mich an mir oder stört mich, oder die hätte ich gern nicht. Was wäre deine Empfehlung, wie man sich ändert?
Ich weiß tatsächlich nicht, ob alle alles sein können. Ich kann sagen, für mich war das ein Arsch voll Arbeit, jahrelang. Ich habe das Privileg gehabt, mich auch so mit mir auseinandersetzen zu können. Andere Leute pflegen Familienmitglieder, arbeiten die heftigsten Jobs in der Pflege, Doppelschichten, sind Mütter, haben mehrere Kinder, haben Mental Load, weil der Husband einfach fucking trash ist, sorry. und das ist, ich habe das Privileg gehabt, das machen zu können und habe mich ganz viel reflektiert, weil ich auch ein anderer Mensch sein wollte. Ich glaube, man muss es erstmal sein wollen und muss sich dann auch damit auseinandersetzen, dass es auch ganz schön wehtun kann. Weil dann musst du dich ja erstmal damit reflektieren, wer du so warst und was du so gesagt hast und wer du nicht mehr sein willst. Und da habe ich erstmal gemerkt, ich war ganz lange jemand, der ich gar nicht sein wollte. Und dann muss ich auch gucken, wie bin ich da hingekommen, wie bin ich da abgebogen, wie kann ich besser sein. Ich möchte auch nicht die beste Freundin von anderen sein, sondern meine beste Freundin. Ich möchte in den Spiegel gucken und sagen so, nee, das stimmt so nicht, was andere über mich sagen. Und ganz genau wissen, ich kann ruhig schlafen, weil ich weiß, wie ich was meine und wer ich bin. Ich wusste aber eben dementsprechend auch, dass ich dann in manchen Gedankengängen und internalisierten Ismen und was auch immer schon auch eine gemeine Sau war. Ja.
Apropos, was du mal warst, ich habe jetzt geguckt, ob wir überhaupt schon irgendwann mal Kontakt hatten, und wir haben vor 2 Jahren mal ganz kurz über Instagram geschrieben.
Ja.
Da ging es um irgendwie ein Reel, das, ich glaube, da, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir dazu geschrieben, beziehungsweise du hast mir eine Sprachnachricht geschickt.
Ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt.
So, stimmt, du hast mir eine geschickt. Ich musste mir einfach 2 Minuten Sprachnachricht von dir anhören.
Pass auf.
Ja, ich würde sie dir nochmal vorspielen. Warte.
Ich sitze im Auto auf dem Weg zurück am Filmset und ich wurde mit dem Arsch nicht angeguckt, wirklich nicht. Niemand interessiert es, ich bin ein fucking Nobody. Erst wenn jemand dann irgendwann mal fragt, zu mir runtersteigt und fragt, was machst du eigentlich? Ah, Influencer. Entweder bin ich komplett wertlose Scheiße oder aber, ach doch, so viele Follower. Ich habe so die Schnauze voll, von vorne bis hinten. Und dann immer dieses, ja, dann bau dir doch mal mehr auf. Ja, was, ich bin den ganzen Tag online. Ich kann keine, ich habe eine Nutzungszeit manchmal an Tagen bei TikTok von 11 Stunden. Mein Hirn ist verbrannt. Ich würde gern ganz andere Sachen machen, Filmsets,
besuchen, selber bei einem Film mitmachen, einer Serie, Drehbücher schreiben. Aber nein, ich kann nicht, weil ich muss die ganze Zeit beweisen, ich bin relevant. Ich bin nur relevant, weil andere mich relevant finden, weil ich Follower habe und ich immer alles weiter ausschlachte. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe auch einfach keinen Bock mehr. Und das kann ja auch nicht gesund sein. Das kann ja auch einfach nicht gesund sein.
Ja, ich finde auch, dass das ein Unding ist. Ich finde das einfach ekelhaft und räudig, dass man nur wer ist, wenn man Reichweite hat. Und sich verlage und man alle sich darauf ausruhen, dass andere eine Reichweite mitbringen. Warum muss ich das machen? Ist doch dein Job. Du musst mich doch aufbauen. Ich finde das so unfair, dass wirklich gute Künstler und Künstlerinnen und Musiker und Musikerinnen und Autoren und Autorinnen, ey, ich habe 12 Jahre gebraucht, um jetzt zu sein, wo ich bin. 12 Jahre. Ich habe so lange am Minimum gekratzt. Ich stand bei Primark und musste mir da, oder was heißt musste, aber habe ich gemacht, mir da Strumpfhosen kaufen, weil so diese ganzen teuren Marken konnte ich nicht bezahlen. Und ich stand an dieser Kasse mit diesen 2 Packungen Strumpfhosen. Eine Packung hat 4 Euro gekostet und ich hatte dann 8 Euro Strumpfhosen und meine Karte ging nicht. Und ich habe dann gesagt, das kann nicht sein und habe dann irgendwie das 4-5 Mal versucht und hatte einfach kein Geld mehr auf dem Konto. Ich bezahle jetzt gerade immer noch einen anderen Studienkredit ab und ich finde das so frech, dass dann Leute, wo du ja schon irgendwie, und dann kommen dann immer so Kommentare von so einem Jürgen, ja, dann geh doch richtig arbeiten, ja. Erstens, das, was ich mache, ist richtig arbeiten. Also zu behaupten, dass Kultur in irgendeiner Form, weil auch TikTok und Instagram formt alles unsere eigene Identität. Das ist ja einfach Schwachsinn und auch arrogant zu behaupten, dass es nicht unsere kollektive Identität formt. Natürlich tut es das. Natürlich tut es das. Die Art, wie wir News konsumieren, wie sich Trends entwickeln, wie wir dann daraufhin Werbung konsumieren, wie wir dann daraufhin kaufen und. Also es ist ja einfach, wie man sagen kann, dass das nicht zählt als Job, ist mir völlig fremd oder fern meines Verständnisses. Aber dann zu behaupten, dann such dir doch einen echten Job, um dann das dann noch aufzubauen und die ganzen Verlage, wer auch immer, sich dann da hinsetzen und sagen, ach so, die bringt ja keine Reichweite mit. Egal wie gut die Person ist. Es gibt so viele Leute, glaube ich, die so unglaubliches Talent haben, die diese Chance nie haben werden. Freudig. Regt mich richtig
das
auf.
Das heißt, eigentlich in den letzten 2 Jahren hat sich an dieser Wut gar nichts geändert. Oder hast du...
Nee.
Und was würdest du sagen, wie sich über die letzten, sagen wir mal 2 Jahre oder gerne auch 3, 4, der gesellschaftliche Umgang mit einigen deiner Themen verändert hat? Also gerade wenn es so um toxische Männlichkeit geht, ist es ja das, wofür dein berühmtestes Format einfach steht oder was immer die Leute immer mehr von dir wollen, dass du dich damit auseinandersetzt.
Ja.
Hat das was gebracht, beziehungsweise wie merkst du, dass sich da was tut?
Also den Unterschied, den ich merke, ich sage nicht, dass ich das war, das auf gar keinen Fall. Der gesamte gesellschaftliche Tenor hat sich geändert und ich bin nur so ein kleines Puzzleteil da drin. Aber was ich ganz krass sehe, ist zum Beispiel, früher gab es so Videos so, er hat mich mit ihr betrogen und dann haben dann alle irgendwie drunter geschrieben, ja, sie ist eh voll hässlich, scheiß drauf, bla bla bla. Und haben sich dann lustig über die Frau gemacht. Und jetzt ist es halt so, dass wirklich ganz, ganz viele Frauen zusammenhalten. Ich habe das Gefühl, dass so Girlshood wieder, ich weiß nicht, oder was heißt wieder überhaupt mal, trendy ist, dass man Frauen, denen man immer in popkulturellen Formaten beigebracht hat, dass Frauenklicken immer auch gemein sein müssen, mit Intrigen, Lügen und Backstabbing verbunden.
Du meinst, das war so in der Popkultur, in Filmen, in Serien.
Ja, also Mean Girls oder so, genau. Dass das gar nicht die Realität abbilden muss und dass es auch sehr heilsame, sehr gesunde Frauen oder Freundinnenschaften geben kann. Und nicht nur geben kann, natürlich ist es auch so, ist ein Fakt. Und ich glaube, dass das viele Frauen gerade merken, diesen Zusammenhalt untereinander.
Jetzt hast du die ganze Antwort über die Frauen geredet. Hat sich was von und für Männer geändert?
Egal. Sympathisch. Naja, wenn man sich Statistiken anguckt, ist es ja so, dass Männer zwischen 17 und 29, glaube ich, waren die Leute, die es getestet oder erforscht wurden, immer konservativer werden. während Frauen immer liberaler / progressiver werden. Mhm. Das heißt also schon, dass so diese Wertevorstellung, wie man leben will und welche Werte man, an welche Werte man glaubt und welche Werte man mitnehmen will, auseinanderdriften. Dementsprechend denke ich schon, dass es für Männer sich verändert hat, dementsprechend, dass sie so ein bisschen jetzt nach männlichen Vorbildern suchen, weil sie so oft damit konfrontiert werden, dass es toxische Männlichkeit gibt. Und dementsprechend dann junge Männer vielleicht umso verlorener wirken, was auch ein Problem ist, auch, aber auch ebenfalls im Patriarchat wurzelt. Macht es aber dadurch nicht irgendwie weniger schlimm, sage ich mal. Also ich bin jetzt auch keine Person, die sagt, haha, selber schon Pech gehabt, wer hat denn das System aufgesetzt? Männer. Bringt ja nichts. Ne? Klar, das kann ich mal in einem witzigen Reel machen oder so, aber trotzdem denke ich, dass sich verloren fühlen für niemanden schön anfühlt. Leider schlägt es halt bei den Männern oft in eine konservative Richtung aus, das dann auch wieder zusammenhängt mit Unterdrückung der Frau und reinpassenden alten Rollenbilder. Und das merkt man schon, dass da so gerade so ein Auseinanderdriften stattfindet.
Ich habe immer in diesem Podcast auch Entweder-Oder-Fragen dabei. Deswegen, ich wechsle mal den Gang und gehe darüber. Killing Eve oder Fleabag?
Oh, fuck.
Ich erkläre kurz, dass es zwei Serien sind von der gleichen britischen Autorin. Die heißt Phoebe Waller-Bridge. Und es sind sehr feministische, sehr lustige Serien. Mit einem ganz eigenen Humor. Und ich glaube, Killing Eve findet beide toll.
Killing Eve. Ich habe ein Tattoo von Fleabag, aber Killing Eve...
Hast du wirklich? Mhm. Welches Motiv?
Ich habe... Das ist hier dieses Love-Story-Ding. Warte mal, ich habe hier nur geschrieben Love-Story.
Aha. Ja. Aber was ist der Bezug zu Fleabag? Hat sie auch eins? Nein.
Wo sie sich das Blut aus dem Gesicht wischt und dann in die Kamera guckt und sagt, this is a love story, wo sie so komplett verblutetes Gesicht hat. Ich denke, Fleabag hat mich sehr geprägt, sehr, sehr geprägt. Ich habe auch die Scripts zu Hause und Phoebe Waller-Bridge war ja jetzt wegen für Disney, Disney Plus, Disney in Deutschland und bei der Premiere war ich nicht eingeladen und ich habe Rotz und Wasser im Auto geheult. Mir kommen jetzt schon wieder die Tränen. Ich habe so geheult, ich verstehe nicht, warum ich nicht eingeladen war. Ich werde zu allem eingeladen und da wurde ich nicht eingeladen. Ich dachte mir so, ihr hättet mein Leben ändern können. Ey, ganz ehrlich.
Was hättest du ihr gerne gesagt oder sie gefragt?
Ich hätt ihr einfach nur gedankt. Ich wäre auf die Knie gegangen. Ein Tag so brillant sein wie diese Frau, ich weiß es nicht. Aber trotzdem entscheide ich mich für Killing Eve, weil es auch von Phoebe Waller-Bridge ist und Jodie Comer.
Die Hauptdarstellerin oder eine der Hauptdarsteller.
Meine Ehefrau. Ich bin so verliebt in diese Frau. Es
ist in die eiskalte
einfach,
Mörderin.
Oh, ja, natürlich bin ich in genau diese Frau verliebt. Ganz ungesund auch. Ein ganz ungesunder Crush von mir. Seit 2018 komme ich von Jodie Comer nicht weg. Liebe die.
Die nächste ist, worauf könntest du eher verzichten? Deutsches Körnerbrot oder französisches Baguette?
Deutsches Körnerbrot, ciao, ist mir scheißegal.
Du hast mal in Montpellier gelebt.
Ja.
Warum bist du dann zurückgekommen?
Weil es keine Jobs da gibt und ich hatte kein Geld und mich hat sich kein Schwein für mich interessiert. Wie gesagt, ganz lange nicht. Und mein Mann hatte da seinen Job auch dort verloren und es gibt da ganz viele Studenten und Studentinnen und ganz viele Rentner und Rentnerinnen.
Mhm.
Und
da war das so diese, dazwischen fehlt.
Genau. Und dann sind wir wieder zurückgegangen nach einem Jahr.
Schade.
Ja.
Ich habe auch eine Frage zu deinem Mann bei Entweder Oder, aber pass auf. Und zwar Golden Retriever Husband oder Pitbull Husband?
Er ist 15 cm kleiner als ich und Südfranzose. Ich denke nicht, dass er ein Pitbull-Husband.
Wirklich?
100%.
Was macht ihn dazu?
Ja, sein Charakter. Ja, nächste Frage.
Ist er ein Instagram-Husband? Also ist er jemand, der für dich ständig die Kamera hält, dich filmen muss und so? Oder trennt ihr das komplett?
Er trennt das.
Pitbull-artig.
Ja, kann man sagen.
Okay. Was hat sich bedeutsamer angefühlt? Die blauen Haken für deine Insta- und TikTok-Profile oder der Aufkleber Spiegel-Bestseller-Autorin für deine Bücher?
Spiegel-Bestseller-Autorin. Ja, scheiße, blaue Haken.
Oh, manche Leuten bedeuten die sehr viel.
Ja, schön. Also, klar ist es eine Art von Anerkennung, aber diesen blauen Haken will ich nur haben, weil ich schreibe.
Mhm.
Ich will keinen blauen Haken haben, weil ich Followerin habe. Ich liebe, 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 wie verrückt meine Community. Ich liebe die aber nur, also erstens, weil die alle ganz toll sind, muss ich auch sagen. Also ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Ist einfach unglaublich, danke lieber Gott, jeden Tag. Aber ich habe diesen blauen Haken nur, weil ich schreibe. Und nicht, weil ich finde, es ist, bedeutet gar nichts, bekannt zu sein für Bekanntheit.
Dein aktuelles Buch heißt Sorry, aber. Und da hatte ich auch wieder den Eindruck, dass dir das Schreiben auch irgendwie bei diesem Thema Selbstarbeit hilft. Also, dass du in den Themen vielleicht Sachen verarbeitest oder an Dingen arbeitest, die du an dir ändern willst. Ist das so?
Ich würde jetzt nicht per se Nein sagen, aber ich glaube auch nicht, dass ich es so therapeutisch mache, wie Leute mich fragen. Es ist nicht so, dass ich das jetzt brauche, um mich selbst zu verarbeiten. Ich glaube, es ist eher dann so ein Aufzeigen des Weges, den ich gemacht habe. Und wenn ihn jemand mag, kann er ihn auch bestreiten. Und wenn nicht, dann kannst du das Buch wieder weglegen.
Mhm. Ja. Und woher kam dann der Impuls, Entschuldigungen zum Thema zu machen?
Weil ich finde, wenn ich mich so umgucke, dass es ein großes Thema in der Gesellschaft ist, aber nie thematisiert. Mhm. Ich fand das irgendwie relevant, weil bei Drama Queen habe ich schon gemerkt, bei dem Buch davor, dass vor allem so diese Kapitel darüber, wenn man sich kleiner macht und so, sehr großen Anklang gefunden haben. Und da dachte ich, ja krass, dann ist da wohl, es ist noch nicht auserzählt. Und habe mich dann so ein bisschen mit diesem gesellschaftlichen Phänomen befasst.
Auf persönlicher Ebene und auch wirklich dann auf so kapitalistischer Ebene und so weiter. Also das ganz verschiedene Layer davon beleuchtet. Was hat sich seitdem in deinem, ich sag, Entschuldigungsverhalten verändert? Oder vielleicht auch, wie Leute sich bei dir entschuldigen? Kann ja auch sein.
Wie sich Leute bei mir entschuldigen, nicht so viel. Aber es muss sich auch gar nicht so oft bei mir entschuldigt werden. Weil ich immer auch sehe, und auch das ist passiert durch das Arbeiten an mir selber, dass Leute auch immer gerade an einem anderen Punkt stehen, dass Leute zu keinerlei Dingen mir gegenüber verpflichtet sind. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist Loyalität. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn jemand illoyal ist, dann wende ich mich ab. Da bin ich auch sehr rigoros tatsächlich. Aber wie ich mich entschuldige, ja, ich habe früher, es gibt so eine Stelle im Buch, da habe ich geschrieben, dass ich auch nicht glauben muss, was andere über mich sagen. Und das habe ich aber immer gemacht. Ich habe das immer gemacht. Ich habe immer, wenn jemand gesagt hat, ja, aber du bist das und das, habe ich gesagt, stimmt. Ich bin the fucking worst. Ich verdiene alles. Und wenn man online ist, gibt es Leute, die, und ich hasse das zu sagen, weil es wirkt immer super unsympathisch. Das macht es aber nicht weniger wahr. Es gibt auch immer mal Leute, die neidisch natürlich sind auf das, was du so erreichst, was ich verstehe. Ich bin auch immer neidisch gewesen, dachte mir so, boah, warum die und ich nicht? So, und dann kommen dann natürlich auch Seitenhiebe, sage ich mal, die nichts mit valider Kritik zu tun haben. Das wird dann aber als valide Kritik geframed, weil das dann glaubhafter ist für eine breite Masse. Und da sage ich dann auch mittlerweile ganz klar, entweder reagiere ich gar nicht oder sage einfach, hey, den Schuh, den du mir gerade anziehen willst, der passt mir nicht, das bin ich nicht.
Also ich habe mitgebracht, weil mir bei der Vorbereitung so viele Beispiele eingefallen sind, so ein paar Entschuldigungen der letzten Monate und ein, zwei Jahre, öffentliche Entschuldigungen von Personen aus der Öffentlichkeit. Mhm. Jetzt greift einmal eine raus, die, glaube ich, dazu passt, weil du von Influencerin gesprochen hast. Pamela Reif, die Anfang 2023 in einem Livestream so einen Filter ausprobiert hat dann den kommentiert hat und gesagt hat, huch, ich sehe ja aus wie eine Transe, hat sie gesagt. Und daraufhin hat sie einen riesen Shitstorm bekommen.
Ja, das ist aber auch verständlich. Würde ich das machen? Aktuell in einem Livestream ein Wort benutzen, was ganz viele Menschen degradiert und verletzt und das halt benutzen und damit eine Community zutiefst verletze, da muss ich mich entschuldigen. Das ist meine Pflicht als Person in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube ihr auch, ich kenne sie nicht, also ich verfolge ihren Content nicht, aber klar weiß ich, wer sie ist.
Und du hast wahrscheinlich die Entschuldigung gesehen von ihr, oder?
Nee.
Damals? Ah, okay.
Tatsächlich nicht. Ich weiß, sie hat sich entschuldigt.
Ich hätte sie auch dabei, wenn du es hören willst zumindest. Ich habe sie als Audio.
Unbedingt.
Ich finde das nämlich eine sehr interessante, also es würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst. Moment.
Es tut mir einfach so leid. Und das, was ich gestern gesagt habe, das war so falsch und so dumm. Aber offen gesagt, ich persönlich, ich wusste nicht, dass das Wort Transe nicht die Kurzform für eine Transgender-Person ist, sondern als Beleidigung gilt. Und das hätte ich mit meinem Wissensstand und mit meinem Alter und mit meiner Reichweite definitiv wissen müssen. Und vielleicht kann man diese Scheiße Aktion von mir zumindest insofern positiv enden lassen, dass darüber mehr berichtet wird und mehr aufgeklärt wird und sich Leute mehr darüber informieren, was man wie sagen darf. Ja, meine Aussage, die war dumm, die war politisch inkorrekt, die war transphob, aber deswegen bin ich kein transphober Mensch im Herzen und würde auch niemals eine komplette Menschengruppe als schlecht aussehend werden.
War das eine gute Entschuldigung?
Also, teils würde ich sagen. Ich kann mir vorstellen, die Entschuldigung wurde so nicht angenommen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, die wenigsten Entschuldigungen werden angenommen online. Hm. Bei ihr jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele auch gesagt haben, dass es eine Non-Pology ist.
Non-Pology bedeutet, das ist gar nicht ernst gemeint.
Genau, weil sie es halt auch so ein bisschen so dreht, so ja, aber dadurch können jetzt Leute lernen und ist doch voll gut eigentlich und so. Glaube aber auch, dass sie es tatsächlich meint. Denke aber abschließend, sie muss sich dafür entschuldigen, hat sie gemacht. Hätte besser sein können, hätte auch kürzer sein können. Hätte ich mich dafür entschuldigt, hätte ich wahrscheinlich, und das finde ich gut, dass sie das gemacht hat. Sie hat nicht gesagt, tut mir leid, dass ich euch verletzt habe. Tut mir leid, dass ihr euch verletzt fühlt, sondern sie sagt aktiv, ich war das und ich habe euch verletzt. Und das finde ich schon gut, weil das ist relativ selten. Die meisten sagen dann einfach so, tut mir leid, wenn ihr euch verletzt fühlt. Und nicht, tut mir leid, dass ich euch verletzt habe, Punkt. Mhm.
Ich glaube, das passt zu der nächsten Entschuldigung, die ich dabei habe. Mhm. Und die ist von Friedrich Merz im Herbst 2022. Da hat er auch in einer Live-Situation bei Bild TV gesagt, dass es einen Sozialtourismus von ukrainischen Geflüchteten nach Deutschland gebe. Und seine Entschuldigung, die kam dann über Twitter in Form von 3 Tweets. Da schreibt er, zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedauere die Verwendung des Wortes Sozialtourismus. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Mein Hinweis galt ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge. Mir lag und liegt es fern, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit einem harten Schicksal konfrontiert sind, zu kritisieren. Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Nee. Da geht der Tara-Alarm an.
Ja, nee. Wenn es empfunden wurde, nein, du hast es gemacht. Mhm. Punkt. Das ist für mich einfach, ne, den Anfang dachte ich mir so, aber auch, dass er die ganze Zeit Flüchtlinge gesagt anstatt Geflüchtete. Mhm. Das heißt für mich schon, du hast dich überhaupt mit gar nichts beschäftigt. Deswegen.
Ja, ich glaube, das ist so die Wortwahl in der Union auf jeden Fall. Ne?
Ja, aber wäre dann nicht trotzdem Geflüchtete besser? Finde ich irgendwie, ich finde auch das, ja gut, das ist dann vielleicht meine persönliche Meinung. Ja.
Also du nimmst es ihm nicht ab?
Nein. Nö. Muss ich? Kein Bock.
Nö, musst du nicht. Ich frage dich nach der, Einschätzung.
Du? Nimmst du es ihm ab?
Ich habe noch einen zweiten Politiker dabei. Vielleicht können wir es im Vergleich besprechen. Das ist Robert Habeck. Mhm. Der hat sich im Juni 2023 entschuldigt für das ganze Hin und Her in der Koalition rund um das Heizungsgesetz. Mhm. Und er saß bei Anne Will. Mhm. Das heißt, bisschen eine andere Situation. Und da hat er, das haben wir zusammengeschnitten, über das Gespräch verteilt, das hier gesagt.
Was war Ihr größter Fehler?
Dass der Moment, einmal kurz innezuhalten, den habe ich mir nicht genommen. Diese veränderte Erwartungshaltung, die habe ich nicht gespürt, bemerkt, reflektiert. Meine Haltung, und ich glaube auch die der meisten Deutschen, war damals noch zum Winter, jetzt bitte nicht die Gaskrise verschärfen. Ich will mich da gar nicht rausstehlen. Ich räume ein, ich habe, als wir das Gesetz vorgelegt haben, den auch für nötig gehalten. Aber zwischen der Vorlage des Gesetzes, also den ersten Monaten dieses Jahres und heute, ist natürlich etwas passiert in Deutschland. Und das habe ich oder wir nicht rechtzeitig bemerkt.
Ich habe ja gar keine Entschuldigung gehört.
Ja?
Ja, er hat nur gesagt, er hat einen Fehler gemacht. Aber hat gar nicht um Verzeihung gebeten. Finde aber gut, dass er zumindest einfach gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe nicht reflektiert, ich habe nicht aufgepasst. Er hat einmal gesagt, wie ich und die meisten Deutschen, um das so ein bisschen abzuschwächen, klar. Aber für mich hört sich das eigentlich ganz okay an. Oder
war also es funktioniert mitunter besser zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, für den ich mich aber gar nicht entschuldige. Also das finde ich ja total interessant. Mir war das im Vorfeld gar nicht aufgefallen.
Er hat sich nicht entschuldigt.
Im Vergleich zu Merz auch.
Ja, aber Merz hat sich ja auch nicht entschuldigt. Auch wenn er das sagt. Ja. Also Merz sagt ja erstmal, er hat ein falsches Wort oder falsche Wörter benutzt und sagt dann, das wollte ich nicht. Hat aber gemacht. Und wenn das so aufgenommen wurde von euch, ja, nee, hast du schon so gesagt. Und Habeck sagt ja einfach nur, er hat einen Fehler gemacht und hat das nicht bedacht und nicht genug reflektiert und so. Und das finde ich schon, finde es schon angenehm zu hören, dass er einfach sagt, ich habe das falsch gemacht. Mhm. Punkt. Ist aber auch nochmal was anderes als eine rassistische Aussage, glaube ich. Da muss man sich einfach entschuldigen. Das ist einfach räudig bis zum räudig 3000. ja, aber ich finde es generell immer gut, wenn man sagen kann, auch das musste ich ganz lange lernen, wenn man sagen kann, hey, ich habe das falsch gemacht. Mhm. Punkt. Das mochte ich auch, dass Pamela Reif das gesagt hat. Ich meine, sie hat dann noch viel drumherum geredet, was man auch verstehen kann. Die hatte bestimmt auch Angst, sage ich mal. Finde aber generell, dass sie erstmal gesagt hat, so, ich habe das gemacht und es tut mir leid, dass ich das gemacht habe und nicht, dass ihr euch angegriffen fühlt. Das ist für mich erstmal so ein Schritt, wo ich sage, das ist schon mal gar nicht so schlecht.
Und was wäre jetzt abschließend?
So bare Minimum, merke ich gerade. Aber ja. Ja.
Was wäre abschließend dein Appell an Leute, die sich jetzt vielleicht gerade damit auseinandersetzen, wie sie sich entschuldigen oder wie sie mit Entschuldigungen umgehen oder wann sie sich entschuldigen?
Kommt halt drauf an, was gemeint ist. An Frauen generell, entschuldigt euch nicht dafür, wenn ihr Platz wegnimmt oder als laut geframed werdet oder für euch einsteht. Das ist nicht so, für euch entschuldigen müsst, auch wenn es einem so erzählt wird und eingetrichtert wird. Ihr seid nicht anstrengend, ihr seid wahrscheinlich ganz genau gut so, wie ihr seid. Und an Menschen, die sich wirklich entschuldigen, ich hoffe, dass Leuten dann mehr geglaubt wird, wenn man wirklich merkt, das ist eine ehrliche Entschuldigung. Ich hoffe, dass den Leuten geglaubt wird, weil ich habe auch oft das Gefühl, so manchmal ist es so, wenn dann wirklich jemand da sitzt und das kommen einem, ich sag mal, die Tränen oder so, dann wird das halt auch zerrissen und sagt, ja, das ist super manipulativ und so. Das würde ich gar nicht mal so immer behaupten. Natürlich gibt es das auch als PR-Strategie und so, aber ich bin eine Wutheulerin. Wenn ich mich irgendwann entschuldige, und das wird passieren, natürlich mache ich Fehler, ich mache die ganze Zeit Fehler. Ich weiß, mein Gott, ich mache so viele Fehler. Und dann werde ich da wahrscheinlich auch sitzen und einfach heulen. Ich heule jetzt schon fast. Aber das ist dann nichts Manipulatives, sondern wenn ich einfach so wütend auf mich selber bin dann. Ich würde mir wünschen, dass sich das Entschuldigen mehr geglaubt werden. Oder dass man dann ganz klar sagt, du, danke für die Entschuldigung. Bumble hat das gerade. Bumble hat einen Fehler gemacht. Das gerade ganz groß in den sozialen Medien.
Was haben die gemacht? Die Dating-App Bumble hat im Frühjahr in den USA eine Werbekampagne gestartet, die insbesondere Frauen Lust aufs Daten machen sollte. Auf großen gelben Werbetafeln waren Sätze zu lesen wie »Du sollst nicht das Daten aufgeben und Nonne werden« oder »Du weißt doch genau, dass ein Keuschheitsgelübde nicht die Antwort ist«. Dafür gab es massig Kritik. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, Leute, die keinen Sex haben oder einfach nicht daten wollen, mit Charme zu belegen, um wieder mehr User in die App zu treiben. Bumble reagierte schnell und postete eine Entschuldigung auf Instagram. Da heißt es unter anderem, Zitat, »Wir haben einen Fehler gemacht. Unsere Anzeigen mit Hinweisen auf Zölibat waren ein Versuch, eine Community anzusprechen, die vom modernen Dating frustriert ist. Und anstatt Freude und Humor zu bringen, haben wir unbeabsichtigt das Gegenteil erreicht. Wir entschuldigen uns für das Leid, das wir angerichtet haben.«
Das war schon eine gute Entschuldigung. Genau, und da haben sich viele so religiöse Menschen vor den Kopf gestoßen gefühlt und auch das gesamte Spektrum der Asexualität wurde einfach nicht beachtet.
Ja.
Und auch, weil Bumble sich framed als App für Frauen. Für manche, nicht alle, aber für manche ist Sex dann eben auch nichts, was nur Spaß macht, ohne Gefühle, sondern etwas, was mit Gefühlen verbunden werden muss. Aber auch nicht immer, natürlich nicht, das ist ja Bullshit. Jeder hat sein anderes Spektrum, jeder steht woanders auf dem Spektrum, jeder hat mehr Bock oder weniger Bock oder was auch immer. Und das aber so runterzubrechen auf, das ist dieses Ding, hat viele Leute vor den Kopf gestoßen. Und Bumble hat sich dann auf so 3 Slides entschuldigt und die haben das wirklich gut gemacht. Die haben das wirklich gut gemacht. Die haben eine sehr gute Entschuldigung geschrieben. Sie haben Actions gemacht. Sie haben sich entschuldigt. Sie haben gesagt, es tut uns leid. Wir haben Leute verletzt. Punkt. Haben wir gemacht. Wir haben für diese riesigen Werbeflächen bezahlt. Wir haben alles runternehmen lassen. Sie haben halt nicht nur gesprochen, sie haben auch gehandelt. Wir haben alles runternehmen lassen. Wir spenden ganz viel ab jetzt. Alles, was dadurch eingenommen worden ist, wurde gespendet. durch diese Kampagne. Und die Plätze, die jetzt noch bezahlt von uns sind, aber frei sind, können wir für the good cause quasi, für den guten Zweck, können andere Leute diese großen Plakatwände jetzt nutzen. Mhm. Also sie haben wirklich sich entschuldigt,
das PR-1x1 vielleicht auch eingehalten. Ne?
Ja, aber nee, das PR-1x1 habe ich noch nie so gut gesehen. Mhm. Das wirklich, und auch da, guck mal, da geht es ja schon wieder los, so PR-1x1. Es wird schon wieder so getan oder sofort so vermutet so, ja gut, das haben sie jetzt ganz gut gemacht. Ja, aber
nein, es wird, also ich vermute, ne? Natürlich, dass ein riesiges Unternehmen natürlich da eine Agentur dahinter hat und Krisenberater und die sich genau überlegen, was müssen wir jetzt alles für Schritte ergreifen, damit aber uns geglaubt wird, dass wir, damit wir was gelernt haben.
Genau.
So, oder dass wir was gelernt haben. Ja.
Aber warum kann einem das auch nicht einfach mal geglaubt werden? Das finde ich nämlich ganz schwierig, dass weil dann waren da ganz viele Kommentare so, wow, es gibt keine bessere Entschuldigung, aber trotzdem verzeihe ich euch nicht.
Mhm. Okay, ja.
Und da habe ich oft das Gefühl, dass auch so ein bisschen so diese Wut gewollt ist. Ich verstehe das auch. Ich bin ja auch, sage ich das jetzt? Egal. Ich bin ja auch auf diesem Spektrum, sage ich mal. Ich bin auch demisexuell. Das wird ja auch unter anderem zu diesem asexuellen Spektrum zugeordnet. Mir ist egal, welcher Mensch da vor mir sitzt, wenn ich mich mit dem verbunden fühle, dann fühle ich mich dazu hingezogen. Ich brauche aber diese Verbindung und sonst brauche ich gar nichts. So. Und ich fand die Kampagne auch scheiße. Ich dachte mir so, okay, cool, weil fühle ich mich jetzt nicht so drin wieder. Mhm. Aber ich habe die Entschuldigung gelesen und weiß natürlich, dass es PR ist. Trotzdem glaube ich das. Und ich glaube auch, dass man Fehltritte in irgendeiner Weise irgendwie verzeihen muss, um als Gesellschaft auch weiterzukommen. Oder die können jetzt keinen Applaus erwarten. Das habe ich auch in meinem Buch recherchiert, dass eine Entschuldigung eine Beziehung nicht verbessern kann, aber eine ausbleibende Entschuldigung verschlechtert die Beziehung. Das heißt also, eine Entschuldigung ist Kleber, aber kein Dünger. Das hat so eine Forscherin gesagt. Und das stimmt auch. Aber man soll auch erlauben, dass eine Entschuldigung dann auch Kleber sein darf und nicht irgendwie noch auf den Scherben tanzen. Und dazu muss man bereit sein. Ich war das auch oft nicht, weil ich auch richtig empört war und wütend. Aber ich glaube auch, dass es so vielleicht ein Teil von Größe ist, wenn man dann auch mal sagt, so, jetzt ist gut. Ich glaube das jetzt. Oder eben nicht. Aber dann entscheide ich das für mich auch. So, Merz würde ich nicht glauben, weil es ist keine Entschuldigung. Und bei Pamela Reif, ich verstehe trotzdem dann die Empörung. Es war keine saubere Entschuldigung, war es nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass sie es so gemeint hat. Aber ich gehöre auch nicht zur Community, die sie angegriffen hat. Deswegen ist es auch übergriffig, dass ich jetzt einfach behaupte, ja, war eine gute Entschuldigung. Weil das kann ich gar nicht sagen. Ich gehöre gar nicht zu der Personengruppe, die sie beleidigt hat.
Okay, Tara, vielen Dank. Das war eine gute Stunde. Danke dir.
Dankeschön, ebenfalls.
Das war eine gute Stunde mit Tara Louise Wittwer. Ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass sie sehr viel Zeit im Netz verbringt und dadurch stark dafür sensibilisiert ist, wie sie sich am besten ausdrückt. Wenn sie, so wie gerade zum Schluss zum Beispiel, darüber reflektiert, für welche Gruppen sie sprechen kann und für welche nicht. Oder immer wieder betont, sich ihrer Privilegien bewusst zu sein. Genau dafür wird man in gewissen Online-Blasen ja schnell kritisiert, wenn man es nicht richtig macht. Und da ist mir Tara als sehr rücksichtsvoll und aufmerksam aufgefallen. Zugleich ist sie aber auch super klar und mitunter hart in ihren Standpunkten und längst darüber hinweg, sich jedes Mal zu entschuldigen, wenn jemand sich verletzt oder ungerecht behandelt fühlt. Vor mir da im Katzencafé saß eine Frau, die ziemlich genau weiß, was und wen sie erreichen will und wem sie nicht gefallen will. Ich glaube, diese Dinge, diese Antworten für sich herausgefunden zu haben, das kann einen richtig frei machen. Und deshalb fand ich es auch so spannend, mit Tara über ihre Arbeit an sich selbst zu sprechen. Ich hoffe, ihr konntet für euch auch etwas daraus mitnehmen. Ich finde das ja immer besonders gut verbrachte Zeit, wenn man nach einer Podcast-Folge denkt, das könnte ich doch auch mal ausprobieren oder das nehme ich mir künftig vor oder damit sollte ich mich noch mal näher beschäftigen. Falls es euch heute so geht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Deutschland 3000 eine gute Bewertung in eurer Podcast-App gebt. Wir sind ja gerade erst wieder zurück in unserem normalen Veröffentlichungsrhythmus und so pusht uns das hoffentlich noch ein bisschen im Algorithmus. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram. Da könnt ihr übrigens auch einen Blick in das Katzencafé erhaschen, das ihr bis jetzt ja die ganze Zeit nur gehört, aber noch gar nicht gesehen habt. Und ganz zum Schluss wie immer noch der Hinweis auf einen anderen ARD-Podcast. In der Miniserie Toxic Tantra erzählen Aussteigerinnen, wie sie erst harmloses Tantra-Yoga gemacht haben und dann immer tiefer reingezogen wurden in die Lehren ihrer Yogaschule. Alles gipfelt in Sex mit ihrem Guru. Aber der wird seit Jahren gesucht von Interpol wegen Menschenhandel. Alle 8 Folgen von Seelenfänger Toxic Tantra findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und für die nächste Folge bin ich dann auch schon wieder in einer sehr besonderen Aufzeichnungslocation, aber die verrate ich noch nicht. Also, ich hoffe, wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.